aufgrund der Verfolgung geschah, hatte eine ganz besondere Dynamik. Und das sehen wir im nächsten Vers, in Vers 20. Es waren aber einige unter ihnen Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Also in Vers 19, da war man noch unterwegs und hat den Juden das Evangelium gepredigt. Hier kommen andere Leute dazu und schließen die anderen Menschen aus den anderen Völkern mit ein. Und das ist etwas, was so im ersten Teil der Apostelgeschichte, so in den ersten 12 Kapiteln, immer nur so vereinzelt aufgetaucht ist. Und das nimmt aber jetzt richtig Fahrt auf. Das gewinnt eine viel umfassendere Bedeutung. Das Evangelium wird eben nicht mehr nur den Juden, sondern auch den Griechen, also den Heiden, verkündet. Das hatte zum Beispiel der Petrus auch für sich ganz exemplarisch erlebt, als er seinerzeit zu diesem römischen Hauptmann nach Caesarea geschickt wurde. Und so nach und nach wird das zu einem selbstverständlichen Prinzip. Das Evangelium gilt allen Menschen. Und das erleben wir dort in Antiochia, und die Gemeinde dort, die wuchs, die wurde immer größer. Jetzt war das scheinbar für die Judenchristen in Jerusalem irgendwie so ein Problem. Ja, die haben das irgendwie mitbekommen, diese Entwicklung, und dann sandten sie Barnabas nach Antiochia. Und als der dann dahin kam und die ganze Sache begutachtet, da sieht er die Gnade Gottes. Er sieht den Geist Gottes bei der Arbeit. Er freut sich. Lukas beschreibt uns den Barnabas als einen bewährten Mann, voll Heiligen Geistes und Glauben. Und Barnabas sieht dort in Antiochia jetzt seinen Platz, aber er sieht ihn nicht für sich alleine dort. Er erinnert sich an Saulus, den ehemaligen Christenverfolger. Und der hatte wohl immer noch keinen so ganz so leichten Stand in der jungen Gemeinde. Man hat ihm wohl immer noch nicht so recht über den Weg getraut. Barnabas hatte ihn ja mit nach Jerusalem gebracht, aber man hat ihn von dort weggeschickt in seine Heimatstadt, Tarsus. Das ist noch so ein Stückchen nördlicher von Antiochia. Und da ging der Barnabas hin. Barnabas, der Sohn des Trostes, ein einfühlsamer Mensch, einer, der sich um andere kümmerte. Und so holte er den Saulus nach Antiochia in dieses neue Zentrum der Gemeinde. Und da leben sie ein Jahr lang in der Gemeinde. Sie lehren, sie unterweisen viele andere im Glauben. Und Barnabas und Saulus werden Teil der Gemeindeleitung. Und das ist jetzt schon der zweite Punkt, den ich mit euch betrachten würde. Wir werfen mal einen Blick auf die Leitung. Und diese Leitung ist vom Geist Gottes begabt. Lukas nennt uns hier 5 Männer. Die Namen können wir uns jetzt auf der nächsten Folie auch gleich nochmal vor Augen führen. Nicht die Namen, die kommen später, Entschuldigung. Er nennt 5 Männer und er bezeichnet sie, das sehen wir jetzt, als Propheten und Lehrer. Propheten und Lehrer, die gemeinsam die Leitung der Gemeinde ausüben. Wir erfahren jetzt hier nicht, wer genau welche dieser beiden Aufgaben innehatte. Propheten und Lehrer bilden die grundlegenden Bestandteile einer Gemeindeleitung. Propheten, das sind solche, die der Gemeinde den Willen Gottes für die jeweilige Situation auslegen. Sie legen das Wort Gottes in die Gegenwart hinein seelsorgerlich aus. Lehrer geben die Überlieferungen, die man von Jesus hatte, weiter an die Gemeinde. Das, was sie von den Aposteln, von anderen kannten, das wurde den Menschen vermittelt. Und damit legten sie die Grundlage für den Glauben und prägten diese Worte auch immer wieder der Gemeinde ein. Wir können später bei Paulus lesen, dass es noch weitere solcher Begabungen gab. Da waren Apostel, Evangelisten und Hirten. Das finden wir im Epheserbrief, im 4. Kapitel. Und hier erkennen wir eine ganz natürliche Entwicklung. Am Anfang mit Propheten und Hirten, da ging es vor allem darum, die jungen Christen zu unterweisen, ihnen Gottes Wort zu vermitteln, ganz konkret für ihr Leben. Das heißt, man kann sagen, die Zielrichtung war so mehr nach innen gerichtet, auf die Gemeinde, auf ihre Glieder. Und dann im Verlauf der Zeit richtete sich der Blick auch immer mehr nach außen, beziehungsweise er richtete sich nach vorne, er richtete sich in die Zukunft. Da sind die Evangelisten, das sind solche, die Menschen zum Glauben an Jesus führen, die so ein richtiges Herz haben, die das so richtig hinausbringen in die Welt hinein, das Evangelium. Und dann haben wir Apostel. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Apostel sind natürlich die 12 plus Saulus. Wir können auch mehr vom apostolischen Dienst reden. Apostel, das sind weise Baumeister der Gemeinde. Das sind Visionäre. Das sind Macher. Die entwickeln die Gemeinde weiter. Und dann gibt es eben die Hirten. Und die Hirten sind ganz wichtig. Die Hirten haben immer die ganze Herde im Blick. Sie haben aber auch das einzelne Schaf im Blick. Und sie achten darauf, dass diese bunte Herde nicht auseinanderfällt. Das ist die Gemeindeleitung von Gott begabte Menschen. Und die gebraucht Gott hier an dieser Stelle, um unter anderem Barnabas und Saulus zu berufen. Und das ist jetzt der dritte Punkt schon. Konkret geht es um Saulus, um den ehemaligen Christenverfolger, der von Gott, der vom Geist Gottes berufen wird. Jetzt kommen die 5 Namen nochmal vor Augen. Die muss man sich nicht unbedingt merken, aber wenn man die so in der Reihenfolge sieht, dann fällt nämlich Folgendes auf. Der Barnabas, der wird ja als erstes genannt. Und Saulus taucht ganz am Ende auf. Und wenn man so Namenslisten in der Bibel hat und da steht einer ganz am Ende, das ist meistens kein gutes Zeichen. Bei Barnabas kann man sich denken, dass er hier für Antiochia offensichtlich das war, was der Jakobus für Jerusalem darstellte, eine angesehene Leitungspersönlichkeit. Aber ich glaube, der Saulus wird immer noch wegen seiner Vergangenheit mit Vorsicht betrachtet. Und ich denke mir, dass er an seiner eigenen Biografie, an seiner Vergangenheit auch schwer zu tragen hatte. Das war eine Last für ihn. Aber für Jesus spielte das keine entscheidende Rolle. Er kannte natürlich die Vergangenheit, das war ja klar, aber er hatte ihn ja selbst berufen. Und Jesus sieht hier die Zukunft. Er sieht die Zukunft, in der er einen Menschen gebrauchen will. Er sieht aber auch die Zukunft, in der er die Gemeinde insgesamt gebrauchen will. Und diese 5 Ältesten sind also hier zusammen in Antiochia, um zu beten und zu fasten. Das können wir uns als so eine Art Gebetsgottesdienst vorstellen. Und vielleicht war sogar auch die restliche Gemeinde mit dran beteiligt. Die waren da nicht nur alleine. Diese Leute nehmen sich gemeinsam eine Zeit mitten im Alltag. Sie hören auf Gott und sie setzen dann im betenden Handeln und im Gehorsam das um, was der Geist Gottes ihnen sagt. Und jetzt haben wir hier einen Satz, den ich persönlich finde, den wichtig, vielleicht manch einer von euch auch. Gemeindeleitung dient Gott und der Gemeinde nicht durch fortwährende Aktivität, sondern gerade auch durch solche Auszeiten. Sie fasten und beten. Was heißt das? Sie verzichten ganz bewusst auf alles, was sie irgendwie ablenken könnte. Sie nehmen sich aus dem normalen Alltag heraus. Und das heißt, auch die Gemeindearbeit muss mal für eine bestimmte Zeit ruhen. Sie haben ausschließlich Zeit für Gott, Zeit für sein Wort, Zeit für hörendes Gebet. Wie oft beten wir alleine, miteinander? Wir legen Gott mit unseren Anliegen in den Ohren. Und wenn wir dann so alles runtergebetet haben, dann sprechen wir Amen, stehen auf und gehen sofort wieder zurück in unseren Alltag, gehen sofort wieder an die Arbeit, an die Aufgaben. Zeit zum Hinhören. Nun sind Fasten und Beten nicht etwa zu verstehen als ein Mittel zum Zweck, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir das auf eine bestimmte Art und Weise machen, dann stellt sich irgendein Erfolg ein. Wir können nicht über Gott verfügen. Auch nicht dadurch, dass wir jetzt irgendwelche Praktiken pflegen. Aber Gott möchte über uns verfügen. Er will zu uns reden. Er will uns für seine Zwecke gebrauchen. Und hier in diesem Bericht ist die Anweisung, die er erteilt, klar und deutlich. Den Satz können wir gleich auch hier sehen. Da sagt der Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. So klar spricht der Geist Gottes in diese Situation. Und für den Saulus, für den Paulus, ist das auch von besonderer Bedeutung, denn er erwähnt diese Aussonderung später in seinen Briefen immer mal wieder, um damit eben auch seinen besonderen Dienst unter den Heiden zu begründen. Paulus weiß sich von Gott berufen. Und er klingt damit so ein bisschen wie im Alten Testament der Prophet Jeremia. Bei dem war das ähnlich. Auch der wusste, dass Gott ihn von Mutterleib an berufen hat. Und auch seine Berufung galt ebenso der Verkündigung des Wortes Gottes unter den Völkern. Beide, der Jeremia und der Paulus, wurden auch vom eigenen Volk immer wieder bedroht, immer wieder in Bedrängnis gebracht. Und trotzdem gingen sie diesen Weg, zu dem sie berufen waren, im Gehorsam weiter. Der Paulus hatte ja seine ganz besondere Lebensgeschichte. Durch die Begegnung, die er da mit dem auferstandenen Christus vor Damaskus hatte, wurde er ja nicht nur sprichwörtlich zu Boden gerissen, sondern er wurde in seinem ganzen Denken erschüttert. Sein Leben war damals komplett aus den Fugen geraten. Und nun hat er diese Zeit dort in Antiochia oder auch vorher schon in Tarsus genutzt, um seinen Glauben und auch seine Theologie ganz auf Jesus aufzubauen. Das hat natürlich dann auch später seine Verkündigung beeinflusst, während er dann unterwegs war bei seinen Reisen und auch später, als er die Gemeinden wieder besuchte, als er die Briefe schrieb. Alles hat er neu gedacht von Jesus her. Und so ist das bis heute. So schreibt Gott auch heute noch Geschichte mit uns. Unser Glaube basiert eben nicht allein auf irgendeinem theoretischen Wissen, das wir uns irgendwie aneignen, sondern er hat immer mit Gottes Reden und Handeln ganz konkret in unserem Leben zu tun. Und dazu gehören dann manchmal auch solche einschneidenden Erlebnisse, wie eben bei Saulus vor Damaskus. Und nur in der konkreten Anbindung an Jesus Christus kann es uns gelingen, die Bedeutung solcher Ereignisse in unserem Leben auch geistlich zu deuten und vor allem auch zu bewältigen. Jetzt hier in Antiochia teilt Gottes Geist diesen fünf Männern mit, dass er über zwei von ihnen verfügen will. Es ist sein Werk, das diese beiden tun sollen. Und die fünf, die hier miteinander beten und fasten, die fangen jetzt auch nicht an, irgendwelche Strategien oder Pläne zu entwickeln. Die haben ja auch noch schlicht kein Missionskonzept oder sowas ähnliches. Die haben da noch gar nicht drüber nachgedacht, sondern einfach so ihren Glauben gelebt und geteilt. Was machen sie? Sie machen einfach weiter mit dem, was sie ohnehin gerade schon taten. Sie fasten und beten weiter, nachdem sie den Geist Gottes gehört haben. Ich finde das klasse. Da ist keine Spur von hektischem Aufbruch. Da sind keine überhasteten Aktivitäten. Und dann legen sie den beiden die Hände auf. Damit unterstreichen sie, dass es hier nicht um ihre persönlichen Gedanken und Überlegungen zur möglichen weiteren Vorgehensweise geht, sondern dass sie hier unter dem berufenden und sendenden Handeln Gottes stehen. Der Geist Gottes ist am Werk und das bringen sie auch miteinander zum Ausdruck. Mit einem vierten und letzten Punkt werfen wir mal einen Blick nach Zypern. Der Geist Gottes sendet. Barnabas, Saulus und auch Johannes Markus sind gesandt nach Zypern. Und das betont Lukas dann gleich im nächsten Satz, eben auch wenn er sagt, sie ziehen los, ausgesandt vom Heiligen Geist. Gott sendet Menschen mit geeigneten Fähigkeiten. Er sendet Menschen, die bereit sind, sich von ihm gebrauchen zu lassen. Und Gottes Geist macht deutlich, was dran ist, wohin die Reise geht. Er gebraucht hier also 5 Menschen und durch diese 5 geschieht die Bestimmung zur Mission. Durch diese 5 werden dann eben 2 von ihnen ausgesandt. Auch heute ist die Gemeinde, auch heute sind die Leiter der Gemeinde gerufen, Gottes Aufträge zu erkennen, Begabungen zu sichten und dann immer auch weiterzuentwickeln. Und sie sind berufen, nach Wegen zu suchen und Aussendungen vorzunehmen. Das ist eben ein ganz wesentlicher Teil dieses apostolischen Dienstes. Das sind Menschen, die immer schon so ein bisschen weiter sind, die junge Menschen in den Blick nehmen, fördern, damit sie dann zur rechten Zeit Verantwortung übernehmen können. Aber das geschieht eben gemeinsam mit den anderen, mit den Propheten und den Lehrern, mit den Hirten und den Evangelisten. Nur gemeinsam können sie diese Entwicklung auch umsetzen. So, in unserer Geschichte kommen jetzt Paulus und Barnabas zusammen mit Johannes Markus nach Zypern. Das hatte ich vorhin schon gesagt, es gab also offensichtlich Verbindungen zwischen Zypern und Antiochia. Da gab es Leute, die von A nach B gekommen sind und jetzt reisen sie dorthin. Und Zypern war auch die Heimat von Barnabas. Es gab einzelne Christen dort. Und es gab daneben eine beträchtliche jüdische Gemeinde. Und sie landen im Osten der Insel und ziehen einmal so quer rüber nach Westen und steuern dabei zuerst immer die Synagogen der Juden an. Das ist so eine Formulierung, die wir dann öfter bei Paulus finden. Und es hat sicherlich auch damit zu tun, dass hier so eine theologische, heilsgeschichtliche Grundsatzentscheidung getroffen ist. Es ist wahrscheinlich auch ein Zeichen der persönlichen Verbundenheit mit dem Volk Gottes, mit dem Volk Israel. Nur es hat sich ein bisschen verlagert. Die Gnade Gottes und das Heil, das er in Jesus geschaffen hat, das gilt eben nun nicht mehr ausschließlich den Juden, aber eben immer noch ihnen zuerst und dann den Heiden, dann den Menschen aus den anderen Völkern. Und das finden wir später bei Paulus dann auch in seinen Predigten, die er hält, beziehungsweise in den Briefen, die er schreibt. Also, sie durchziehen die Insel predigend, sie kommen dann nach Paphos, das ist der Sitz des römischen Statthalters, und dort treffen sie auf eine, merkwürdige Gestalt, einen Zauberer und falschen Propheten mit dem Namen Bar-Jesus, Sohn des Retters oder auch Sohn des Jesus. Und mit ihm stellt sich die Macht des Bösen unmittelbar entgegen. Dort, wo die Missionare unterwegs sind, begegnen sie dem Widersacher. Und nur dadurch, dass sie selber eng an Christus, an den Auferstandenen angebunden sind, kann diese Macht des Bösen ihren Erfolg nicht verhindern. Das ist bis heute so. Wenn Gottes Geist Menschen zum Glauben an Jesus Christus führen will, dann ist sofort mit dem Widerstand Satans zu rechnen. Und das ist das, was Paulus hier in diesem Vers im Epheserbrief deutlich macht, am Ende des Briefes. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, und da steht jetzt dieser Statthalter zwischen den Stühlen, wenn man so will. Er muss sich entscheiden zwischen Gottvertrauen oder dem Vertrauen in die dunklen Mächte. Wählt er den Beistand Gottes oder will er weiter auf die Hilfe der Geister sitzen? Lukas beschreibt diesen Menschen als einen, beschreibt ihn als einen klugen und verständigen Menschen, der ein Interesse am Glauben hat. Er ist offen für das Evangelium und genau das ist es ja, was den Widerstand dieses Zauberers hervorruft. Und jetzt passiert Folgendes. Paulus, voll Heiligen Geistes, ergreift das Wort. In solchen besonderen Situationen stattet Gott seine Leute auch in besonderem Maße mit der Gabe des Heiligen Geistes aus. Wenn wir in solche Auseinandersetzungen oder in Schwierigkeiten geraten, dann schenkt Gott uns auch das nötige Vertrauen. Natürlich sind alle Kinder Gottes grundsätzlich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben alle durch den Geist den Glauben an Jesus Christus empfangen. Aber wenn Paulus dann später die verschiedenen Gaben des Geistes beschreibt, dann nennt er unter anderem auch die Gabe des Glaubens. Und so wie schon damals bei Mose oder auch bei den Propheten des Alten Testamentes, gibt Gott für besondere Aufträge und in besonderen Situationen heute auch noch in besonderem Maße seine Gaben. Und dieses Erfülltwerden hier hilft dem Paulus in dieser Situation, den falschen Propheten zu durchschauen. Er nennt ihn einen Sohn des Teufels. Also das ist nun wirklich nicht zimperlich oder zurückhaltend. Paulus tritt hier vielmehr sehr deutlich und sehr vehement auf. Und das ist gut so. Denn im Blick auf den Widersacher, der Menschen vom Glauben an Jesus abhalten will, da kann es keine Toleranz geben. Nun ist es nicht Paulus, der den falschen Propheten hier straft, sondern auch hier handelt Gott selber. In prophetischer Vollmacht kündigt Paulus das nur an. Er kündigt Gottes Strafhandeln an. Das haben im Alten Testament die Propheten mit dem Volk Israel ganz genauso gemacht. Sie haben sie davor gewarnt, sich den heidnischen Göttern zuzuwenden. Sie haben sie davor gewarnt, den Gott der Väter zu verlassen. Und jedes Mal, wenn das Volk Israel es dann doch getan hat, dann wurden sie eben auch von Gott gestraft. Und damals, wie auch jetzt hier in dieser Situation, war diese Strafe zeitlich befristet. Denn Gott will ja, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, zu ihm umzukehren, bevor es dann irgendwann mal zu spät ist. Paulus hat selbst diese Erfahrung gemacht. Und er hat seine Chance genutzt. Er hat sich für ein Leben mit dem auferstandenen Christus entschieden. Nicht alle Menschen treffen so eine Entscheidung, egal was sie nun erlebt haben oder wie Gott in ihr Leben hineingetreten ist. Der Statthalter, der das miterlebt, der kommt hier ebenfalls zum Glauben. Aber interessant finde ich, mehr erfahren wir dann über ihn gar nicht mehr. Und ich glaube, dass es dem Lukas auch gar nicht so sehr um diesen Statthalter geht. Ich möchte nochmal so diese Punkte, die ich hatte, nochmal so ein bisschen inhaltlich bündeln, inhaltlich zusammenfassen. Da schauen wir uns einfach mal die letzte Folie miteinander an. Lukas betont hier immer wieder, dass diese erste Missionsreise durch das konkrete Wirken des Heiligen Geistes begonnen. Und auch in all dem, was dann weiterkommt, wirkt Gottes Geist durch Menschen und er wirkt an Menschen. Die Bevollmächtigung zum Dienst, die haben Paulus und Barnabas empfangen, als sie dann bereits unterwegs waren. Was stand am Anfang? Am Anfang, dass Gottes Geist die Gemeinde gründet und dass er Menschen bereit macht, dass er sie begabt für den Dienst und eben Menschen, die so begabt sind, dann auch beruft, und zwar für seine Zwecke, für seine Ziele, für seine Wege. Gott gebraucht Menschen, die bereit sind, sich senden zu lassen, die ganz und gar auf Gott vertrauen, die darauf vertrauen, dass Gott über allem steht und in allem wirkt. Und diese Sendung Gottes erfolgt durch die versammelte Gemeinde. Amen.